Stell dir vor, du stehst morgens auf, greifst nach deinem Smartphone und scrollst durch die ersten Nachrichten des Tages. Vielleicht siehst du ein kurzes Video eines Influencers, der dir erklärt, warum genau dieses eine Nahrungsergänzungsmittel dein Leben verändern wird. Dann öffnest du eine News-App und liest die flammende Rede eines Politikers, der vor einer drohenden Krise warnt oder ein goldenes Zeitalter verspricht. Auf dem Weg zur Arbeit siehst du Plakate, die mit nur drei Worten versuchen, ein bestimmtes Gefühl in dir auszulösen. Und wenn du schließlich im Büro ankommst, bittet dich dein Kollege in einem Gespräch an der Kaffeemaschine darum, ihm bei einem Projekt zu helfen, obwohl du eigentlich schon völlig ausgelastet bist. In jedem dieser Momente bist du mittendrin im Kern dessen, was wir Rhetorik nennen. Wir neigen oft dazu, Rhetorik als etwas Künstliches abzutun, als eine Art Werkzeugkasten für Leute, die gerne viel reden, aber wenig sagen, oder als die dunkle Kunst der Manipulation, mit der man Menschen hinters Licht führt. Doch die Wahrheit ist viel fundamentaler, Rhetorik ist das Betriebssystem unserer sozialen Welt. Sie ist die Kunst der Überzeugung, und ohne sie würde unsere Gesellschaft, so wie wir sie kennen, schlichtweg nicht funktionieren. In dieser Folge werden wir uns gemeinsam auf eine Reise begeben. Wir schauen uns an, woher diese Kunst kommt, warum sie in der antiken Demokratie über Leben und Tod entscheiden konnte und warum sie heute, im Zeitalter von Algorithmen und künstlicher Intelligenz, wichtiger ist als jemals zuvor. Das Wort Rhetorik löst bei vielen Menschen erst einmal ein leichtes Unbehagen aus. Man denkt an geschliffene Sätze, an antike Statuen in Togen oder vielleicht an Verkaufstrainer in zu engen Anzügen. Aber im Kern ist Rhetorik nichts anderes als die Fähigkeit, in einer bestimmten Situation die Mittel zu finden, die einen anderen Menschen dazu bewegen, eine Sichtweise zu teilen oder eine Handlung zu vollziehen. Es geht um Verbindung. Es geht darum, eine Brücke zu bauen zwischen dem, was ich denke, und dem, was du denkst. Um zu verstehen, warum uns das alle betrifft, müssen wir einen weiten Sprung zurückmachen, etwa 2500 Jahre, in das antike Griechenland, genauer gesagt nach Athen. Dort wurde die Rhetorik nicht etwa als Hobby erfunden, sondern aus einer schieren Notwendigkeit heraus. In der jungen athenischen Demokratie gab es nämlich etwas völlig Neues. Die Macht lag nicht mehr allein bei einem König oder einer kleinen Elite von Adligen, sondern bei der Versammlung der Bürger. Wenn du dein Recht durchsetzen wolltest, wenn du jemanden verklagen musstest oder selbst verklagt wurdest, gab es keine Anwälte, die für dich sprachen. Du musstest selbst vor die Menge treten. Dein Überleben, dein Besitz und dein Ruf hingen davon ab, wie gut du sprechen konntest. In dieser Atmosphäre entstanden die sogenannten Sophisten. Das waren Wanderlehrer, die den Menschen gegen viel Geld beibrachten, wie man debattiert und wie man das Publikum für sich gewinnt. Für die Sophisten war die Wahrheit oft zweitrangig. Ihr Ziel war der Sieg im Wortgefecht. Sie sagten ganz offen, ich kann dir beibringen, die schwächere Sache zur stärkeren zu machen. Das ist der Moment, in dem die Rhetorik ihren schlechten Ruf bekam, den sie bis heute nicht ganz losgeworden ist. Philosophen wie Sokrates und sein Schüler Platon waren entsetzt. Sie sahen in der Rhetorik eine gefährliche Schmeichelei, vergleichbar mit der Kochkunst, die dem Körper zwar schmeckt, ihm aber nicht unbedingt gut tut, während die Philosophie wie die Medizin sei, die zwar manchmal bitter schmeckt, aber die Seele heilt. Doch dann kam Aristoteles, ein Schüler Platons, und er veränderte den Blickwinkel komplett. Er sagte, die Rhetorik ist an sich weder gut noch böse. Sie ist ein Werkzeug, so wie ein Messer. Man kann damit Brot schneiden, um jemanden zu nähren, oder man kann jemanden damit verletzen. Aber das Werkzeug selbst kann nichts dafür, wie es benutzt wird. Aristoteles erkannte, dass die reine Wahrheit allein oft nicht ausreicht, um Menschen zu bewegen. Man kann die absolut richtigen Fakten haben, aber wenn man sie nicht so präsentiert, dass die Menschen sie verstehen und sich angesprochen fühlen, dann wird die Wahrheit wirkungslos bleiben. Für ihn war Rhetorik die Kunst, das Mögliche und das Wahrscheinliche so zu kommunizieren, dass es eine Gemeinschaft handlungsfähig macht. Heute, Jahrtausende später, hat sich der Schauplatz verändert, aber die Mechanismen sind identisch geblieben. Wir stehen zwar nicht mehr auf der Agora in Athen, aber wir stehen auf digitalen Marktplätzen. Wir kommunizieren in 280 Zeichen oder in 10-sekündigen Videos. Die Geschwindigkeit hat sich massiv erhöht und damit auch die Intensität der rhetorischen Angriffe auf unsere Aufmerksamkeit. Jeder Werbespot nutzt Techniken, die schon im alten Rom bekannt waren. Jede Keynote eines Tech-Gurus bei einer Produktpräsentation folgt einem dramaturgischen Aufbau, den Aristoteles so hätte unterschreiben können. Warum ist es also so wichtig, dass wir uns heute wieder intensiv mit Rhetorik beschäftigen? Weil das Verständnis ihrer Werkzeuge uns eine Art geistige Immunabwehr verleiht. Wer die Mechanismen der Überzeugung kennt, wird weniger leicht zum Opfer von Manipulation. Wir leben in einer Zeit, in der Meinungen oft nicht mehr durch das bessere Argument geformt werden, sondern durch den lautesten Schrei oder den geschicktesten emotionalen Trigger. Wenn wir lernen, wie eine Rede aufgebaut ist, wie Metaphern wirken und warum bestimmte Worte bei uns instinktiv Angst oder Begeisterung auslösen, dann gewinnen wir ein Stück Freiheit zurück. Wir können dann einen Schritt zurücktreten und uns fragen, überzeugt mich dieser Mensch gerade durch die Qualität seiner Gedanken, oder benutzt er nur rhetorische Tricks, um meine Logik auszuschalten? Gleichzeitig ist Rhetorik aber auch eine positive Superkraft. Wenn du eine Idee hast, die die Welt oder auch nur dein Team bei der Arbeit besser machen könnte, dann bringt diese Idee gar nichts, wenn sie nur in deinem Kopf bleibt. Du musst in der Lage sein, sie zu artikulieren. Du musst Menschen begeistern können. Du musst Einwände entkräften können, ohne dabei aggressiv zu wirken. Rhetorik ist in diesem Sinne die Kunst der konstruktiven Mitgestaltung. In dieser Episode werden wir tief eintauchen in das, was Aristoteles als das Fundament der Überzeugung identifiziert hat. Wir werden lernen, dass es nicht reicht, nur klug zu sein, sondern dass wir auch als Persönlichkeit glaubwürdig sein müssen und die Emotionen unseres Gegenübers ernst nehmen müssen. Wir werden uns ansehen, wie moderne Redner diese alten Prinzipien nutzen, um uns in ihren Bann zu ziehen. Und vor allem werden wir lernen, wie man den feinen Unterschied erkennt zwischen einer ehrlichen Überzeugung, die auf Argumenten beruht, und einer rhetorischen Blendgranate, die nur darauf abzielt, uns zu blenden. Es geht in dieser Einführung also um weit mehr als nur um Redekunst. Es geht um die Frage, wie wir miteinander sprechen wollen. Wollen wir eine Welt, in der derjenige gewinnt, der die meisten psychologischen Knöpfe drückt? Oder wollen wir eine Welt, in der wir Rhetorik als das nutzen, was sie im besten Fall sein kann, ein Mittel zur Verständigung, zum Kompromiss und zum Fortschritt? In den nächsten Minuten werden wir das theoretische Gerüst aufbauen, das dir helfen wird, jede Botschaft, die an dich gerichtet ist, neu zu bewerten. Wir werden die Werkzeuge der Antike entstauben und sie direkt auf deinen Alltag anwenden. Denn am Ende des Tages ist jeder von uns ein Rhetoriker, ob wir wollen oder nicht. Jedes Mal, wenn du jemanden davon überzeugen willst, dass dein Vorschlag für das Abendessen der bessere ist oder dass dein Projekt mehr Budget verdient, nutzt du Rhetorik. Die Frage ist nur, nutzt du sie bewusst oder unbewusst? Und bist du bereit, hinter die Kulissen derer zu blicken, die sie meisterhaft beherrschen? Lass uns also beginnen und herausfinden, was die drei Säulen sind, auf denen jede erfolgreiche Überzeugung seit über 2000 Jahren ruht.